Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Einen schönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Heute hören wir eine wahre Geschichte, die uns auf die kommenden Feiertage rund um Ostern einstimmen kann. Sie steht unter dem Titel Lebenslinien, Totenerweckung gibt es auch noch heute, wie Gott unser Kind, uns unser Kind zurückschenkte. Lazarus aus Bethanien gehört zu den biblischen Gestalten, die eng mit diesen Tagen vor Karfreitag verbunden sind. Wir erinnern uns, Lazarus ist ein Freund von Jesus, der schwer krank wird. Seine Schwestern lassen Jesus rufen, weil sie hoffen, dass dieser ihn wird heilen können. Aber Jesus lässt sich Zeit und Lazarus stirbt. 3 Tage nach seinem Tod kommt Jesus endlich in Bethanien an und wird dann von den trauernden Schwestern empfangen. Es kommt zu der berühmten Totenerweckung des Lazarus, das Wunder, das den letzten Anstoß dafür gibt, dass die Pharisäer ihr Todesurteil über Jesus fällen. Und von da an geht es dann unaufhaltsam auf Golgatha zu. Lazarus ist nicht der einzige Tote, den Jesus laut den Evangelien wieder ins Leben zurückgeholt hat. Da sind noch der Jüngling von Naim und die Tochter des Jairus. Viele Menschen heute halten das für schöne Geschichten oder symbolhafte Erzählungen, aber unser Gast in der heutigen Sendung sagt, die biblischen Erzählungen sind wahr, ich habe eine solche Geschichte selbst erlebt, denn unsere Tochter war tot und heute lebt sie. Ihre Geschichte erzählt uns heute Sandra Jaska, sie ist uns zugeschaltet aus Geilenkirchen bei Aachen. Ganz herzlich willkommen, Frau Jaska, hier bei Radio Horeb.
Ja, herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Vielen lieben Dank. Hallo zusammen.
Frau Jaska, Sie stammen aus Polen, aus der Gegend von Stettin. Sie leben aber schon seit 24 Jahren in Deutschland, sind verheiratet, haben 4 Kinder und gerade schwanger mit Ihrem 5. Kind. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Mir ist aufgefallen, heute am 25. März wäre ja eigentlich ein besonderer Festtag für Sie als Schwangere, nämlich das Fest Verkündigung des Herrn, also der Besuch des Engels bei Maria und die Empfängnis Jesu. Das Fest wird aber grundsätzlich nicht in der Karwoche gefeiert und ist deshalb in diesem Jahr auf den ersten Tag nach der Osteroktav verschoben worden, auf den 8. April. Und ich dachte mir vorhin, Frau Jaska, eigentlich ist es ja schon erstaunlich, dass dieses Fest als so viel weniger bedeutsam empfunden wird als Weihnachten. Nämlich eigentlich erinnert ja vor allem das Hochfest Verkündigung des Herrn an die Menschwerdung Gottes. An Weihnachten geht es ja in Anführungsstrichen nur noch um die Geburt Jesu. Was bedeutet das Fest für Sie?
Genau. Also für mich ist dieses Fest auf jeden Fall ein sehr, sehr sentimentales Fest. Vor allem Dingen, weil genau damals, als ich erfuhr, dass unser Kind, also dass wir das Kind verloren haben, sprach ich genau davor die Worte aus, die Maria eigentlich dem Engel, zum Engel gesagt hat, dass ich die Magd des Herrn bin, er solle nach deinem Willen geschehe. Denn ich war natürlich damals auch nicht auf die dritte Schwangerschaft vorbereitet und es war auch erstmal ein kleiner Schock für mich. Und ich habe dann gesagt, ich möchte das jetzt genauso tun, wie die Maria das damals gesagt hat. Weil ich denke, wenn die Maria uns nie ihr Ja gesagt hätte, hätten wir natürlich den Erlöser jetzt heute nicht hier bei uns gehabt. Und es war sehr wichtig. Es ist ein sehr wichtiges Fest, denn es geht sich erstmal darum, dass Gott unseren Herzen dafür vorbereitet und den Plan in uns offenbart, indem wir natürlich auch dem zustimmen. Und durch die Zustimmung von Maria hatten wir natürlich jetzt auch diese fröhliche weitere Festtage wie Weihnachten und Ostern. Und sie war eigentlich, sage ich jetzt mal, der Ursprung dafür, dass wir natürlich jetzt diese Feste auch feiern dürfen.
Dieses Jahr dann eben am 8. April. Man hört es schon etwas raus, Frau Jaska, Sie sind ein echtes Marienkind, das kommt gleich in Ihrer Geschichte auch durch, die werden wir dann ausführlicher hören. Sie haben ja bereits 4 Kinder, Ihre Tochter Natalia Maria, um die es heute besonders gehen wird, ist das bislang vorletzte Kind, jetzt kommt dann eben noch ein weiteres dazu. Natalia Maria ist inzwischen fast 7 Jahre alt, was ist sie denn heute für ein Kind?
Ja, also Natalia ist ein wirklich sehr fröhliches Kind vor allen Dingen. Sie hat eine sehr, sehr nette Ausstrahlung. Sie hat einen Charme. Das ist wirklich sehr besonders an ihr. Also sie hat auch jedes Mal wirklich, wenn wir irgendwo hinreisen mit meinem Mann, sei es im Ausland oder hier in Deutschland, sie wird auch immer auf der Straße, wenn sie aus der Scheibe schaut, immer von anderen Mitfahrern angewunken. Das ist immer so ganz, ganz spannend, das mitzusehen. Sie hat irgendetwas in ihrem Gesicht, also die Ausstrahlung, die sie hat, und die bringt richtig viel Freude in unser Leben. Also sie ist wirklich ein tolles Kind, und wir merken das auch, diese Gegenwart Gottes auch in unseren Kindern. Also in jedem von unseren Kindern ist die Gegenwart Gottes ganz, ganz nah spürbar. Aber es ist schon wirklich wunderbar, sie anzusehen. Und manchmal kommt dann einfach dieser Gedanke, wie wär's damals gewesen, wenn du vielleicht jetzt nicht den Rat der Ärzte befolgt hättest, und sie wäre jetzt einfach nicht mal ein Teil von uns. Sie wäre jetzt einfach nicht hier. Und das können wir uns eigentlich als Eltern gar nicht mal vorstellen. Also sie ist, sie bringt sehr viel Freude in unser Leben. Also das ist wirklich, wirklich wahr.
Ja, der Beginn des Lebens von Natalia war wirklich ganz besonders. Sie haben, Frau Jaska, Ihre Geschichte vor ein paar Jahren schon mal in der Gemeinde Selfkant von Pfarrer Bohnen erzählt. Die Gemeinde kennen viele unserer Zuhörer von den Übertragungen von dort, die wir ja auch regelmäßig haben. Sie gehören zu dieser Gemeinde auch dazu. Man kann dieses Zeugnis von Ihnen auch auf einem YouTube-Video nachschauen, aber wir fanden Ihre Schilderungen von da so lebendig, dass wir uns den Ton davon herausgenommen haben, um hier auch unsere Hörerinnen und Hörer damit beschenken zu können. Hier ist also die Geschichte von Sandra Jaska.
Ja, gelobt sei Jesus Christus, liebe Brüder und Schwestern. Ich versuche jetzt mal Ihnen von meinem ersten, ja, großen Treffen mit Gott zu erzählen, was im Jahr 2015 Platz gefunden hat. Vorab möchte ich mal zwei, drei Sätze sagen, wer ich überhaupt bin, damit Sie auch ungefähr wissen, woher ich komme und wie ich überhaupt zu diesem Zeugnis gekommen bin. Also ich heiße Sandra Jaska, ich bin gebürtige Polin. Ich bin im Jahr 2000 mit meiner Mutter und mit meinem älteren Bruder von Polen nach Deutschland ausgewandert. Da war mein Leben halt immer so ein bisschen in allem Liebe zu suchen und nicht in Gott selbst. Das ging dann mit mir so, bis ich 21 Jahre alt war. Ich hatte meine Ausbildung noch nicht ganz abgeschlossen. Ich hatte immer eine innere Stimme gehört, die mir immer sagte, was richtig oder was falsch war. Aber ich habe das dann immer verdrängt und bin da nie hinterhergegangen und habe dann auch immer gesagt, ich bilde mir was ein, es gibt nichts Größeres, also es gibt nichts etwas Außerirdisches, was mich zu irgendetwas zur Vernunft bringen möchte. Ich hatte dann immer das gemacht, was ich für richtig hielt, habe dann eigentlich immer Wochenende, bin dann immer um die Häuser gezogen und dann immer das, was junge Mädchen halt machen. Und mein Vater war dann halt auch, als ich noch ein Baby war, ist er von uns gegangen, er hat gesagt, dass ich nicht sein Kind wäre. So hatte ich immer das Bild vom Gott, du musst dir die Liebe des Gottes verdienen. Also wenn du dafür was tust, wenn du betest, wenn du was Gutes tust, bist du das liebe Kind Gottes. Und wenn du sündigst, dann gehörst du dem Gott nicht an. So hatte ich, als ich 21 geworden bin, bin ich schwanger geworden. Ich sage nicht ungewollt, ich sage ungeplant. Mit dem Kindesvater war ich nur 4 Monate zusammen. Wir haben ganz schnell beschlossen, dass das keine große Liebe war. In dem Moment kam dann auch mit Gottes Segen mein Mann in mein Leben. Ja, ich denke, da habe ich auch den heiligen Josef sehr vieles zu verdanken. Mein Mann hatte auch glücklicher oder unglücklicherweise auch schon ein Kind von einer früheren Beziehung. So hatten wir dann eine Patchwork-Familie gegründet. Und kurz darauf hatte dann unsere zweite Tochter eigentlich unser Glück perfekt gemacht. Ich hatte dann im Hinterkopf immer das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie mehr für Gott tun muss. Also irgendwie war die Stimme dann weiterhin da, und auch vor dem zweiten Kind war bei mir so dieses schlechte Gefühl, ich möchte nicht in Unreinheit leben, ich möchte auf jeden Fall heiraten. Wir hatten uns auch sehr schnell darauf schon verlobt und ein Jahr später hatten wir auch geheiratet. Ja, aber dann kam irgendwann mal das Monotone, dieser Alltag. Also wie meistert man eine Ehe, ne? Ich war dann 23 Jahre jung und er ein Jahr älter wie ich. Wir hatten nicht viel Ahnung vom Leben. Wir haben eigentlich direkt von Anfang an mit Problemen angefangen. Ich hatte ein Kind, was ja nicht sein biologisches Kind war. Er hatte ein Kind mit jemand anderem. Und von Anfang an wurde uns quasi so ein Kreuz mit auf den Weg gegeben. Und da sich zurechtzufinden, war nicht ganz einfach. Dazu muss ich auch sagen, dass von beiden Familien aus eigentlich nicht der Glauben so wirklich weitergegeben worden ist. Ich kann mich nur erinnern, dass meine Oma immer tagelang auf den Knien war. Sie hatte sehr starkes Verhältnis mit der Mutter Gottes. Sie hat auch sehr viel gebeten. Meine Mama war leider selber dreimal verheiratet. So war von beiden Seiten auch nie wirklich jemand da gewesen, der diese Prioritätsperson war, die jemand gezeigt hat, so geht eine Ehe wirklich. Dann kam der Zeitpunkt, an dem wir uns eigentlich nur noch wegen jeder Kleinigkeit stritten. Also es verging kein Tag, an dem wir nicht über irgendwelche Kleinigkeit uns aufgeregt hätten. Ich glaube, er hatte sich die Ehe ganz anders vorgestellt, wie ich auch. Wir hatten ja natürlich auch beide das Recht dazu, so zu empfinden. Wir waren beide noch sehr jung. Und dann sind wir durch einen Zufall, nicht Zufall, ich weiß auch bis heute nicht, ich kann die Frage nicht beantworten, wie das dazu gekommen ist. Wir sind beide mit meinem Mann gemeinsam, das war auch das allererste Mal in unserer 9 Jahre Ehe, auf Exerzitien gefahren. Ich glaube auch, dass es auch deswegen war, weil mein Onkel damals mit meiner Tante dahin fuhr und die verstanden sich mit meinem Mann sehr gut. Und dann hat die ganze Familie gesagt, wir fahren dahin. Auf den Exerzitien hatte ich das erste Mal den Skapelier von Mutter Gottes angenommen und was wir beide mit meinem Mann nicht wussten, da wurden am Ende von den Exerzitien solche Lebensübergaben gemacht in Form von einem Akt. Die wurden dann auf dem Altar hingelegt und gesegnet, die sollte man wieder mit nach Hause nehmen. Das war die Lebensübergabe der ganzen gesamten Familie an die Mutter Gottes in Częstochowa bei uns in Polen. Also das ist ja so wie bei den Portugiesen die Mama aus der Fatima oder für die Kroaten die Mama aus Medjugorje, so ist ja die Mama von uns aus Częstochowa. Ich glaube, wir waren da mit meinem Mann noch nicht ganz bewusst, was da an dem Tag geschehen ist. Ja, aber das war der Tag, an dem Gott in mein Leben kam und er hatte mir als Werkzeug seine Mutter gegeben. Genau, da fing die Geschichte an mit der Maria. Ich hatte gedacht, gut, jetzt geht das Leben weiter. Wie ist das denn? Wie repariert man denn eigentlich eine Ehe, die ja, wo so viele Unstimmigkeiten sind? Man sagt immer, da wo der Heilige Geist kommt, kommen ja immer die Früchte. Was sind denn die Früchte einer Ehe? Es ist ein Kind. Ich wurde sehr kurz darauf mit dem dritten Kind schwanger. Für uns beide war es ein Schock. Ich glaube, wir haben beide die Welt nicht mal verstanden. Und ich habe das meinem Mann noch da zu dem Zeitpunkt nicht erzählt. Habe den Schwangerschaftstest gemacht und bei mir kam ein Impuls in meinem Kopf, dass ich diese Wörter aussprechen soll, die Maria damals zu dem heiligen Engel gesagt hat. Maria hatte damals gesagt, ich bin die Magd des Herrn, mir soll es nach deinem Wort geschehen. Und ich hatte den Test auch gemacht, ich habe diese Wörter gesprochen. In dem Fall war es leider meine Badezimmerdecke, es war nicht der Himmel, aber ich hatte mir da den Gott vorgestellt und habe das dann gemacht. Komischerweise war der Test negativ, obwohl ich fühlte in meinem Körper, nein, es ist nicht richtig, ich fühlte, dass ich schwanger bin. Ich bin dann ein paar Tage später zum Frauenarzt gegangen. Ich muss aber auch ehrlich an der Stelle sagen, mir fiel da irgendwie auch der Stein vom Herzen. Mein Mann war Alleinverdiener. Ich hatte zu der Zeit nicht gearbeitet. Die anderen 2 Kinder waren auch nur sehr klein. Ja, wir hatten keine Rücklagen, auch sehr viele Kredite am Laufen. Ja, man möchte natürlich irgendwann mal im Leben weiterkommen. Bei uns war es halt der Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, ein drittes Kind ist jetzt, ja, auf gut Deutsch gesagt, unerwünscht. Ich bin dann zum Frauenarzt gegangen, er untersuchte mich und sagte, ich kann da nichts feststellen, ich kann nichts erkennen, ich denke nicht, dass Sie schwanger sind, ich denke, dass Sie sich das vielleicht nur einbilden würden. Dann hatte ich den Arzt verabschiedet, hatte meine ganzen Sachen eingepackt und dann kam noch eine Arzthelferin raus und sagte, wissen Sie was, der Frauenarzt hat gesagt, es könnte sein, dass Sie in einem Frühstadium schwanger sind, warten Sie noch einen Moment ab, wir machen noch einen Urintest. Das waren meine schlimmsten 5 Minuten da in diesem Wartezimmer. Ich habe dann noch mal kurz mich an die Maria gewendet und habe dann gesagt, Gottes Wille solle geschehen. Ich wurde dann noch mal reingerufen in das Ärztezimmer und der Arzt sagte zu mir, ja, es ist tatsächlich so, Sie sind schwanger. Sie sind sehr früh, aber Sie sind schwanger. Ich bin dann nach Hause, habe dann durch alle Mittel versucht, das meinem Mann beizubringen, dass wir ein drittes Baby bekommen. Es war nicht ganz leicht, aber ich muss sagen, seine Reaktion war nicht so schlimm, wie ich es mir ausgemalt habe. Als wir uns dann mit diesen Gedanken angefreundet haben, ist dann am Freitagabend, mitten in der Nacht, bin ich wach geworden, weil ich bemerkte, dass ich in einem Fluss von etwas liege. Mein erster Gedanke, ich habe noch das Licht nicht angemacht, ich habe noch nicht geguckt. Mein erster Gedanke war, ich habe mein Kind verloren. Und da fingen die Gedanken an, der Gott wollte dich bestrafen. Du wolltest das Kind nicht, es war nicht zu der Zeit, die du haben wolltest und. Ich hatte meinen jüngeren Bruder angerufen, bin in das Uniklinikum nach Aachen gefahren. Dort traf ich auf eine Assistenzärztin, sie war, würde ich sagen, sogar noch jünger wie ich und wurde dann verabschiedet mit den Worten, die damals für mich sehr hart klangen, aus dem, was sie da unten haben, wird kein Kind mehr. Beim Abschied sagte die Ärztin noch zu mir, gehen Sie bitte am Montag nochmal zu Ihrem Frauenarzt. Und lassen Sie sich das bitte nochmal bestätigen. Ich bin dann natürlich nach Hause, dann war wieder erstmal Gefühlskarussell, erstmal nicht schwanger, dann wieder nicht schwanger. Ja, was möchte Gott jetzt von uns? Ja, es war sehr hart, das in dieser Zeit zu akzeptieren. Als wir auf den Exerzitien mit meinem Mann waren, da wurden so Bilder von der heiligen Mutter Gottes mitgegeben, die in einem gesegneten Zustand war mit einem Baby Jesus. Und das war dann so von einer Künstlerin aus Polen, die hat das sehr modisch gemalt. Und das Bild hat mir so zugesprochen, dass ich gesagt habe, ich drucke es mir ganz groß aus. Und dann fing ich an, in meinem Schlafzimmer mit der Mutter Gottes zu sprechen, wie mit einer besten Freundin. Es war nicht dieses Rosenkranzgebete, es war wirklich von Frau zu Frau. Ich habe ihr alles erzählt, was ich durchmache, was ich fühle. Ich bin dann am Montag zum Frauenarzt gegangen und er hatte das bestätigt. Man sah das auf dem Monitor, man kennt das normalerweise, die Damen hier kennen das. Da ist normalerweise ein kleines weißes Kreuzchen, wenn da schon die siebte Woche ist, was so hin und her piekt, dann ist dann das Herzchenschlag. Das bedeutet darauf, dass man dann schwanger ist und ich hatte dann nur pure schwarze Koagel gesehen. Der Frauenarzt teilte mir auch noch die schlechte Nachricht mit, dass ich nicht alles von alleine gelöst hatte und dass ich mich einer Ausschabung unterbringen sollte. Für mich war es sehr schwierig. Da eine Entscheidung zu treffen. Ich bin nach Hause, natürlich erstmal sehr viele Tränen geweint und habe dann zu der Mutter Gottes gesagt, ich mache das nicht, ich kann das nicht, bitte bring du es dazu. Wie auch immer, dass der Gott das biologisch selber kommen lässt, wenn das nicht Gottes Wille war, soll das Kind von alleine abgehen. Ich kann es nicht. Also mein Gewissen hat mir gesagt, ich würde mich so eine Art Abtreibung dann anschließen, wenn ich sowas machen würde. Es war nicht mit meinem Gewissen zu vereinbaren. Aber dann zu Hause weiterhin rumgegrübelt und so wie wir Frauen manchmal sind, man sagt uns 100-mal Nein und wir müssen das 101 hören. Habe ich dann gesagt, ich lasse das nicht auf mich zukommen, ich brauche dann noch eine dritte Bestätigung. Dann habe ich mir einen Termin gemacht bei einem polnischen Frauenarzt in Aachen, bin dann auch dahin gefahren und auch wieder dasselbe. Ich schaute in den Monitor und sah die ganzen Koagel da rumschwimmen und wusste ganz genau, er wird mir genau dasselbe erzählen und sowas auch gewesen. Der Arzt sagte dann, ich stelle Ihnen eine Einweisung fertig für das Krankenhaus. Es könnte natürlich sein, dass Sie die kommenden Tage eine Gebärmutterentzündung bekommen. Bitte seien Sie nicht unvorsichtig. Es ist immerhin etwas, was jetzt abgestorben ist im Körper. Sie müssen da jetzt auch auf Ihre Gesundheit und auf Ihre anderen zwei Kinder denken. Dann bin ich natürlich mit der Einweisung nach Hause. Es war die Vorweihnachtszeit, eigentlich diese fröhliche Zeit, die Adventszeit, wo man sich da eigentlich so eigentlich auf das Kommen von Jesus Christ freut. Für mich war das gar nicht so. Ich lag dann in meinem Bett und habe viel geweint, habe weiterhin mit Mutter Gottes gesprochen. Und irgendwann, ich war so mit ihr am Sprechen und irgendwie kam dieser Reflex zu mir, dieser Impuls, dass ich diese Wörter aussprechen sollte, obwohl ich sie damals nicht gefühlt habe. Dass ich sagen soll, ich glaube daran, dass dein Sohn Jesus Christus in der Lage ist, das Kind wieder zu erleben. Und ich sagte zu Mutter Gottes, es ist allein in Gottes Wille. Entweder wird das Kind von alleine abgehen oder das Kind soll weiterleben. Aber ihr entscheidet darüber. Ich möchte nicht zu dieser, Abschabung gehen. Ein paar Tage später bekam ich sehr starke Unterleibsschmerzen. Mein Mann kam zu mir, meine Familie, die hatten versucht, alle auf mich anzureden, haben gesagt, Sandra, alles gut. Du bist mit Gott befreundet oder bist jetzt sehr nah und vertraust darauf, aber irgendwo muss man auch Verstand haben. Gott hat ja auch die Ärzte berufen, er hat ja auch andere Menschen berufen. Irgendwann mal musst du auch mal das annehmen, was jetzt kommt. Ich habe dann direkt an die Schwester Faustina gedacht, die Jesus einmal die selber einmal ja zurückgegangen ist vom Gebet in der Nacht, weil die Ordensschwester sie ins Zimmer schickte und Jesus gesagt hat, dass diese Gehorsamkeit, die sie hatte, dass es sehr heilig für ihn war. Und dann habe ich gedacht, er hat mir meinen Mann nicht umsonst gegeben. Wenn mein Mann sagt, ich soll auf meine Gesundheit achten, dann ist es halt so. Dann habe ich am Folgetag im Krankenhaus Heinsberg angerufen, habe mir einen Termin geben lassen zu der Ausschabung. Das war sehr schnell. Ich glaube, 2-3 Tage später hatte ich schon das Vorgespräch. Ich bin dann hingefahren. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich habe auf menschlicher Weise eigentlich schon alles gemacht. Jetzt ist ja eigentlich schon offensichtlich, jetzt muss die Ausschabung kommen. Das Opfer nehme ich an, das nehme ich dann als Rückzahlung für meine ganzen Sünden aus der Vergangenheit. Bin dann in das Krankenhaus gekommen, dort traf ich auf einen Engel in Menschenform. Dieser Arzt, das ist für mich ein Arzt mit Leib und Seele, ein leidenschaftlicher Arzt. Ich weiß nicht, ob dieses Zeugnis vielleicht jemals an ihn weiterkommt, aber Herr Dr. Matthias Dietsch, ich danke Ihnen für diesen Tag, dass Sie da waren. Ich traf auf diesen wunderbaren Mann und wir hatten uns erstmal hingesetzt, sehr lange gesprochen und er sagte zu mir, ich kann mir vorstellen, dass es für dich unangenehm ist. Ich habe morgen 2 Kaiserschnitte und habe dazwischen ein wenig Zeit. Ich könnte dich da einplanen, damit du das schnell hinter dir hast. Ich hatte dann die Unterlagen für den Anästhesisten ausgefüllt. Wir gaben uns die Hand, hatten uns verabschiedet. Bei mir kam so dieser Gedanke in den Kopf, wie sarkastisch eigentlich, also diese Metapher, ne? Also 2 Kinder werden geboren an einem Tag und das eine dazwischen geht nach oben. Ja, das war schon ziemlich schwer, das irgendwie so zu akzeptieren. Aber ich hatte das zu der Zeit immer noch so angenommen, dass es meine Strafe von Gott war, weil ich mich nie so sehr auf das Kind gefreut habe wie auf das erste. Und dann an der Türe sagte er so, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe ja total vergessen, wenn ich Sie ja morgen, wenn ich den Eingriff mache, ich bin ja der Arzt, der den Eingriff macht, muss ich Sie leider Gottes nochmal untersuchen. Daraufhin habe ich zugestimmt. Ich wusste ja schon, wie die Untersuchung ablaufen wird. Wir gingen einen ganz langen Flur entlang bis ins letzte Zimmer auf der linken Seite. Eine Assistentin kam noch mit rein, auch ein junges Mädchen. Wir gingen in das Zimmer, er untersuchte. Ich wollte an dem Tag gar nicht mal im Monitor schauen. Diese ganzen Sachen, das war für mich sehr schwer. Ich hatte dann die ganze Zeit in die Decke geschaut und ich hatte das Gefühl, die Untersuchung war anders. Ich hatte das Gefühl, er wollte sich wirklich 1000% sicher werden. Nicht nur 100, sondern 1000% sicher werden. Ich hatte das Gefühl, die Untersuchung hat sogar auch leicht wehgetan. Aber er war auf der Suche nach irgendetwas. Und irgendwann mal hörte ich nur diese Wörter, dass er sagte, mach jetzt das Licht aus. Und als dieses Mädchen zu dem Schalter ging und das Licht ausmachte, schaute ich dann auf den Monitor und sah dann so ein kleines weißes Kreuzchen, was so pulsierte. Und mich überfluten 1000 Tränen und ich dachte nur, Gott, wie großartig du bist. Und ich konnte mich nicht mehr fangen. In dem Moment, ich konnte mich nicht mehr fangen. Ja, Natalia Maria ist unser drittes Kind. Wir können uns ein Leben ohne sie überhaupt nicht vorstellen. Ich möchte euch einfach nur sagen, es stimmt, Gott hat Ärzte berufen. Aber jedes Mal, wenn ihr vor einem Arzttermin seid, wenn ihr eine Diagnose hört oder sonst was, Gott hat all die Menschen berufen, aber Gott hat sich nicht mit den Menschen gleichgestellt. Gott ist allmächtig, er kann alles. Also der Gott, der in der Bibel lebt, der lebt heute noch, der bringt immer noch wundervolle Wunder. Und für mich, durch die Weihe an Maria, durch die Weihe meiner ganzen Familie an Maria, für mich ist das der schnellste Weg, den ich gefunden habe, um mit Gott zu kommunizieren. Ich fühle alles quasi durch das Herz mit Maria, ich gehe mit ihr an die Hand. Ich sehe Gott nicht mehr als den Strafenden, der den Guten was Gutes tut und den Schlechten was Schlechtes, nein. Und ich kann das wirklich jedem raten. Ich kann das wirklich jedem raten, mit Maria diesen Weg zu gehen. Und Ehre sei Gott, dass ich heute vor Ihnen hier das Zeugnis sagen durfte. Vielen Dank für die Geduld und fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Ehre sei dem Gott.
Ehre sei Gott. Das war das Zeugnis von Sandra Jaska. Sie hat ihre Geschichte in der Gemeinde Selfkant erzählt, in der Nähe von Aachen. Das ist die Gemeinde, zu der sie auch gehört. Und wir hören hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb jetzt eine Musik. Und danach wollen wir diese ungewöhnliche Glaubensgeschichte, dieses ungewöhnliche Erlebnis von Sandra Jaska noch weiter im Gespräch mit ihr vertiefen. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mit dem Thema Totenerweckung gibt es auch heute noch, wie Gott uns unser Kind zurückschenkte. Diese außergewöhnliche Geschichte hat Sandra Jaska uns erzählt. Sie hat erlebt, dass eine Schwangerschaft, die von den Ärzten als beendet erklärt worden war, das Kind lebe nicht mehr, von mehreren Ärzten bestätigt, am Ende dann doch wieder alles erwarten, in eine echte Schwangerschaft übergegangen ist. Also das Kind lebte dann wieder. Sandra Jaska hat diese ganze Macht Gottes in ihrem Leben erfahren und wir sind auch weiter hier in der Lebenshilfe mit ihr verbunden. Frau Jaska, wenn Sie das heute hören, das ist ja jetzt bald 7 Jahre her oder mehr als 7 Jahre her, dieser Moment, wo Sie eben dann erfahren haben, erst Sie sind schwanger, dann erst Sie sind nicht schwanger, dann doch Sie sind schwanger und dann wieder nicht mehr. Wenn Sie das jetzt hören, wie ist das für Sie? Ist das noch ganz lebendig?
Ja, genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt auch wieder Tränen gehabt währenddessen, als ich es hörte. Es kommen dann wirklich die ganzen Emotionen, die kommen dann immer wieder hoch. Ja, wie ist es für mich? Es ist für mich, so wie damals, denke ich auch, ziemlich wichtig zu erkennen, was ist denn der Wille Gottes und dem aber auch diesen Willen zu überlassen und auch darauf zu vertrauen, was sein Plan ist. Und ich denke sehr oft an diese Zeit zurück, wie es wäre, wenn Gott das anders gewollt hätte, wenn das Kind vielleicht dann doch nicht mal bei uns wäre. Dieses Vertrauen einfach auch in seiner Pläne, also dass seine Pläne halt einfach immer besser sind wie unsere Pläne, dass sein Plan immer ja einfach der bessere ist für uns. Wir sehen die Zukunft nicht, das kann nur der Gott. Und für mich ist auch ziemlich schwierig, dieses Zeugnis auch öffentlich jedem zu erzählen, weil ich auch dessen bewusst bin, wie unterschiedlich einfach wir Frauen sind, wie unterschiedlich unsere Lebensgeschichten sind, wie unterschiedlich auch der Plan Gottes ist für jede einzelne von uns. Und ich denke, jede einzelne muss da einfach in ihr Herz ganz tief reinschauen und dann einfach versuchen, diese Stimme für sich selber persönlich zu erkennen und da den Weg zu finden. Für mich ganz, ganz schwierig war es, mich anfangs nach dieser Situation mit anderen Frauen nicht zu vergleichen. Das war sehr, sehr schwierig für mich. Und das lernte mich der liebe Gott aber auch. Und er zeigte mir auch innerhalb unserer Familie, wir haben auch sehr große Familie, da ist sehr kurzfristig danach auch ein Mädchen in unserer Familie schwanger geworden. Und das Kind ist nicht erhalten geblieben. Das ist dann natürlich hoch in den Himmel und das sind solche Situationen, die lernen einem diesen Umgang mit Gott. Einfach zu sagen, ich kann nicht voraussehen, was der Gott für mich plant. Ich muss da immer für diesen Plan offen sein, aber ich muss natürlich auch immer mit allem rechnen, was kommt, ja. Es war in unserem Fall ein sehr großes Wunder, aber natürlich ist dann auch mit so einem neuen Leben auch sehr viel verbunden, was natürlich auch mit Kreuz zu tun hat. Ne? Denn vor jeder Auferstehung ist natürlich auch erstmal das Kreuz. Ne? Und das ist ja nicht anders bei all den Menschen, die ein Zeugnis geben oder die diese Wunder sehen, die sind ja immer auch alle auf dem Weg dahin, ne? Und dieser Weg ist manchmal sehr steinig. Genau.
Ja, es macht einen demütig, auf der einen Seite zu sehen, dass man so ein Wunder auch manchmal unverdient geschenkt bekommt. Auf der anderen Seite heißt es nicht, dass jetzt alles leichter geworden ist. Ihre finanziellen Probleme hatten Sie ja nachher weiter auch.
Das stimmt. Und das stimmt allerdings, sie sind auch mit dem 5. Kind jetzt schwanger, haben immer noch kein Haus, sind immer noch auf der Suche. Und wir vertrauen ganz stark, dass Gott uns da heraushilft. Und so ganz kleine Tagesakte an den heiligen Josef oder an die Maria oder an Gott selber helfen uns wirklich durch gewisse Lebenssituationen durchzukommen. Wir fragen nicht den Herrn nicht mal nach dem Ziel, wir fragen ihn immer nach dem nächsten Schritt, den wir jetzt machen. Und ich denke, da ist natürlich immer sehr viel Vertrauen gefragt, klar. Aber man darf da natürlich nach so einem Zeugnis nicht direkt dann davon ausgehen, dass es vielleicht für denjenigen jetzt etwas leichter wird im Leben. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Es ist einfach
das
ist,
das
nur so,
man ist meistert. Das Ja zum Leben an sich, das Sie sagen. Sie haben
also man
Ja
meistert einfach
gegeben.
Die weiteren Schwierigkeiten mit Gott. Also man macht es nicht mal alleine, sondern man ladet Gott dazu ein. Und es fällt dann einem auch, denke ich, dann viel leichter.
Frau Czeska, was ich mich auch noch gefragt habe, wenn Sie so eben diese Geschichte Ihrer Tochter Natalia erzählen, gibt es bestimmt auch die Skeptiker unter den Hörern, die sagen, na ja, wahrscheinlich haben sich die Ärzte in ihrer ersten Einschätzung, dass das Kind tot sei, einfach geirrt. Ist Ihnen dieser Gedanke auch mal gekommen?
Ja, ja und ja. Also es sind gemischte Gefühle, die einem aufkommen nach so einer Situation. Man ist erstmal überwältigt. Also man ist erstmal überwältigt von der Größe Gottes. Aber natürlich, es ist ja immer die Gegenseite, die dann kämpft, die versucht uns auf die andere Spur zu bringen und uns auch dieses falsche Bild Gottes zu verkünden. Und das ist natürlich auch die Frage, worauf hören wir? Wir sind einfach so viele Menschen da draußen und jeder auch gleicher Meinung zu sein, ist natürlich auch ziemlich schwierig. Und ich denke, man muss auch sehr viel beten für die Liebe Gottes dem anderen gegenüber, damit man auch die andere Personen auch verstehen kann. Und meistens sind aber auch die Skeptiker beziehungsweise die Personen, die das vielleicht auch so in Frage stellen, sind es auch meistens Menschen, die vielleicht auch in der Vergangenheit selber Wunden einfach mitgebracht haben aus den vorherigen Geschichten. Und manchmal ist es wertvoll auch, da einfach auf diesen Schrei der Seele, der so still ist in diesem Menschen zu hören und zu wissen, was braucht dieser Mensch denn jetzt? Und ich selber hatte die Zweifel ab und zu auch, weil wenn die Masse auf einem zuspricht, irgendwann mal kommt der Gedanke dir selber auch auf. Und mein Mann und ich haben keine feste Theorie, wie der Gott das dazu gebracht hat, wie er das genau getan hat. Wir sind auf jeden Fall offen dafür, dass uns das irgendeines Tages richtig offenbart wird. Wir sind einfach nur dankbar, dass es so gekommen ist, aber auf welche Art und Weise das jetzt im Endeffekt geschehen ist, wissen wir nicht. Es gibt viele Skeptiker unter den Menschen, die sagen, dass unsere Tochter ein Zwillingskind war. Also, dass wir zwei Kinder hatten und dass es so biologisch gesehen so sein musste. Beweise von ärztlicher Seite aus nach der Geburt von Natalia hatten wir keine erhalten, dass wir noch ein Zwillingskind hatten. Also deswegen ist das alles ein riesengroßes Fragezeichen und ich denke, da steigen wir uns mit meinem Mann gar nicht wirklich richtig rein. Also wir sind einfach davon überzeugt, dass Gott, so wie ich auch schon in meinem Zeugnis vorher sagte, genau diese großen Wunder heute tut, wie damals auch, und dass er definitiv die Macht dazu hat, es zu tun. Natürlich hat er das.
Also wir trauen es ihm einfach zu, dass er das auch tun kann, wenn er will.
Richtig.
Was mir auch aufgefallen ist, Frau Czeska, schon Ihr erstes Kind war ja nicht wirklich geplant und Sie haben gesagt, dass Sie damals gar nicht viel auch mit Gott zu tun hatten. Aber mit dem Gedanken an eine Abtreibung scheinen Sie trotzdem nie gespielt zu haben, oder?
Ja, genau. Das ist richtig. Dazu möchte ich ganz gerne sagen, ich komme aus einer traditionellen, sehr gläubigen und einer sehr christlichen polnischen Familie. Meine Oma, also wie gesagt, die war wirklich immer sehr dem Gott hingegeben und sie hat sehr viel gebetet. Und auch wenn wir Sommerferien bei Oma verbracht hatten, ich habe sie immer auf den Knien gesehen und sie hatte damals auch schon die Marienweihe und immer Barmherzigkeit, Rosenkranz gebetet. Und ich bin da ganz fester Überzeugung, dass unsere Gebete, vor allem für unsere Brüder und Schwestern, so viele Früchte bringen, dass die auch Generationen weit weiter sich natürlich auf uns irgendwie auch auswirken. Und ich bin auch dem heutzutage bewusst, dass meine Oma Helene damals wahrscheinlich auch so viel für unsere Familie gebetet hat. Also das wäre in meinem Gewissen niemals gekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, traditionsmäßig sind wir gläubig erzogen worden, aber diesen Kontakt zu Gott, wie ich das schon sagte, diesen persönlichen Kontakt zu Gott, das habe ich natürlich erst nach meiner Ehe angefangen, diese Beziehung aufzubauen, Gott zu suchen. Das kam auf natürlichem Wege und ich würde nicht sagen, dass es auch mein Verdienst ist, dass ich vielleicht an eine Abtreibung nicht denke. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich getauft bin, dass ich die Gaben des Heiligen Geistes schon bei der Taufe erhalten habe und dass sehr viele Menschen, die schon vorher, wo ich vielleicht erst 5 oder 6, 7 Jahre alt war, schon für mich Gebete ausgesprochen haben, diese dann Früchte getragen haben, die mir gewisse Sachen ins Herz gelegt haben. Und eine Abtreibung war einfach für mich immer schon etwas Böses, weil es bedeutet für mich, ja, das Leben zu nehmen, wo Gott das eigentlich geben mag. Und ja, das war für mich eigentlich schon, das kam für mich eigentlich nie in Frage und wird es wahrscheinlich auch niemals kommen. Also ich hoffe, dass der gute Gott mich davor behütet. Und ich möchte damit aber auch nicht sagen, dass jedes Mal eine Neuigkeit bzw. eine Mitteilung über ein erneutes Leben für uns immer ganz leicht ist. Es ist es nicht. Deswegen sage ich ja auch, diese Auferstehung geht nicht ohne Kreuz. Also dieses Kreuz muss man annehmen. Und wenn man es annimmt und man trägt es gemeinsam mit Jesus Christus, dann schafft man das auch. Und er zeigt uns ja, wie gesagt, auch die Wege und auch die Lösungen. Und ja, wie gesagt, leicht ist es nicht. Aber nein, also ich würde sagen, ich bin absoluter Abtreibungsgegner. Das bin ich auf jeden Fall, ja.
Also das war von Ihrer auch religiösen Prägung her für Sie ein absolutes Tabu, ein No-Go. Das hat wahrscheinlich dann auch eben eine Rolle gespielt bei Ihrer großen Angst vor der Ausschabung, nicht, die ja eigentlich in dem Sinne keine Abtreibung ja ist, sondern man sagt, das Kind lebt sowieso nicht mehr. Mhm. Und deswegen, es geht nur darum, ja eben dann vielleicht manchmal, es gibt ja auch Fälle, wo dann Frauen sehr starke Blutungen haben und wirklich in Gefahr kommen. Das heißt, die Ausschabung kann in diesem Sinne in solchen Fällen ja auch durchaus ein notwendiger medizinischer Eingriff sein, der dann ja eben nicht eine Abtreibung ist, wenn das Kind nicht mehr lebt. Richtig. Das war ja damals auch der Grund, warum Ihr Mann und Ihre Familie sich dann dafür eingesetzt haben, um Sie zu retten.
Genau, das möchte ich auch nochmal betonen. Gott hat natürlich die Ärzte berufen und ich vertraue auch sehr stark darauf, dass vielleicht Dinge, die ich auf natürlichem Wege vielleicht jetzt nicht als erste Option angesehen hätte, die dann aber durch die Zeit ans Licht gebracht werden, durch einen Arzt oder vielleicht durch einen Eingriff, den ich jetzt gerade nicht möchte, aber ich untersuche das ja auch immer, ne? Ich gehe dann ins Gebet und frage dann den Heiligen Geist, könntest du mir vielleicht mal ein Zeichen setzen, kannst du mir vielleicht mal ein Wort geben, und dann kommt er meistens durch eine Mitschwester, durch einen Mitbrüder oder durch eine Situation. Und ich weiß, dass viele Dinge für uns unangenehm sind, wo wir vielleicht nicht als erstes direkt draufgegriffen hätten. Da muss man natürlich auch dieses Vertrauen haben. Und da haben Sie vollkommen recht. Ich bin ja natürlich in dieses Krankenhaus damals gegangen, weil ich gehorsam sein wollte, weil ich gesagt habe, Gott ist in meinem Ehemann, Gott ist in meiner Familie. Ich habe noch 2 gesunde Kinder, für diese möchte ich leben, für diese muss ich weiter funktionieren. Und wenn Gott mir das jetzt über tagelang bzw. wochenlang gezeigt hat, dass da jetzt vielleicht doch in mir etwas ist, was mein Körper als ein Fremdkörper ansieht, weil da vielleicht schon, ja, wenn man das so unschön sagt, Reste von einem Kind bzw. etwas, was woraus ein Kind entstehen konnte, noch in mir sich befinden, ist es natürlich der rationale und der gesunde Weg zu sagen, man lässt es jetzt natürlich entfernen. Dafür sind die Ärzte natürlich auch da. Dafür muss man natürlich auch die Ärzte immer segnen und für die Ärzte dankbar sein. Für mich war einfach nur wichtig zu sagen, man lässt doch den Gott noch den Ass im Ärmel. Also man baut da ja nicht immer dann direkt auf diese eine Meinung auf. Und ich nenne das heutzutage wirklich eine Gnade des Glaubens. Denn der Glaube ist mal da und der ist auch mal wieder nicht da. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass die Zuhörer das auch wissen. Das ist bei mir auch sehr auf Zweifel gibt und ich manchmal das Licht nicht sofort erkenne. Und dann frage ich mich auch, wohin jetzt? Deswegen sage ich, ein Glaube ist nicht etwas, was man sich erarbeitet. Ein Glaube ist wirklich auch eine Gnade.
Und auch ein Wunder kann man nicht erzwingen, indem man sagt, jetzt bete ich so und so viel und dann bin ich sicher, dass es mir gegeben wird. Ich habe mich manchmal gefragt, Frau Jaska, auch ob es aus Gottes Perspektive nicht eigentlich ein größeres Wunder ist, wenn er unsere Gebete nicht erhört und wir dann trotzdem uns nicht von ihm abwenden, nicht? Also ich habe das manchmal auch gedacht, in Lourdes, da gibt es ja hin und wieder auch mal eine Heilung. Und aber die meisten gehen ja eben ohne eine körperliche Heilung aus Lourdes wieder weg, die allermeisten. Und dann trotzdem zu sagen, dass die Menschen in der Seele gestärkt sind, ihren Weg mit Gott weitergehen, obwohl sie wissen, dass er allmächtig ist, obwohl sie wissen, dass er sie theoretisch heilen könnte, es aber nicht tut und dennoch weiterhin glauben, dass er sie unendlich liebt und das Beste für sie will, das ist für mich manchmal fast das noch größere Wunder aus Gottes Perspektive.
Das stimmt, das stimmt. Und ich finde, das ist auch ein sehr großer Vertrauensbonus, den uns auch Gott selber schenkt. Denn ich sehe immer die Menschen, die wirklich jahrelang mit irgendeiner Krankheit zu kämpfen haben oder vielleicht diese Heilung halt nicht direkt erfahren. Ich selber kann jetzt hier auch Zeugnis davon geben. Ich habe seitdem ich 17, 18 bin, ganz starke Krampfadern und die sind wirklich sehr lästig, auch vor allem in der Sommerzeit. Ich hatte auch schon mehrere Operationen hinter mir und ja, die verschwinden einfach nicht. Und da hatte auch unsere Gemeinschaft schon mehrmals für eine Heilung gebeten. Und ich schaue dem da jetzt wirklich fröhlich entgegen und lache dann immer und sage dann immer zu Gott, wenn diese Krankheit mich nicht davon abhält, deinen Namen zu preisen und dir treu zu sein und mit dir in Kontakt zu sein und das Leben zu genießen und mit anderen im Reinen zu sein, dann muss diese Heilung auch nicht stattfinden. Denn es gibt da immer draußen einen Menschen, der vielleicht diese Heilung, dieses Wunder gerade jetzt ja notwendiger hat, der vielleicht jetzt wirklich ein richtiges Wunder braucht. Und natürlich möchten wir einen Gott, der alles tun kann und das tut er auch. Aber manchmal ist es wirklich trotzdem dieses Zeichen setzen, schau mal, ich habe das und dies in deinem Leben nicht bewirkt, aber trotzdem hältst du noch fest an mir und trotzdem bist du noch da und ich gebe dir diesen Vertrauensbonus, dass du immer noch mein geliebtes Kind bist, obwohl ich vielleicht als Vater das jetzt nicht als notwendig sehe, da in dieser Hinsicht zu wirken und darauf muss man einfach auch vertrauen. Manchmal ist es unerklärlich für uns, aber das sage ich ja immer wieder, wir dürfen ja nicht menschlich denken, weil Gott ist Gott und unser Denken ist begrenzt, einfach nur. Also Sie wissen ja wahrscheinlich, wie ich das meine.
Ja, Sie hatten ja auch damals, das ist ja vielleicht auch schon ein Teil dieser besonderen Geschichte von Ihnen, jetzt im Grunde ganz egal, war es ein Arztirrtum damit verbunden oder hat es diese Totenerweckung wirklich gegeben? Das ist ja da etwas, wo Sie auch sagten, das kann er im Nachhinein alles nicht mehr beweisen. Aber Sie haben von sich aus schon den starken Eindruck, dass eben Gott das Kind wieder zum Leben erweckt hat. Vielleicht gehört da auch zu Ihrer persönlichen Geschichte dazu, dass Sie eben so stark auch von dieser Gewissheit geleitet waren, das muss ich jetzt tun. Also das soll ich tun.
Ja, ich glaube, ich verstehe die Frage nicht ganz. Also ich.
Ja, genau. Sie hatten ja immer wieder, in Ihrem Zeugnis ist mir aufgefallen, dass Sie immer wieder, zum Beispiel die Ärzte sagen, das muss sein. Und Sie hatten das Gefühl, nein, da hat Gott noch eine andere Möglichkeit offen. Vielleicht gehört das ja auch schon dazu, dass Gott Sie darauf vorbereitet hat und geführt hat darin, dass er sagte, Sandra, gib nicht nach.
Ja, genau. Ja, da kann ich Ihnen auf jeden Fall recht geben. Das merke ich nämlich auch in meiner jetzigen Schwangerschaft, die auch sehr plötzlich und unerwartet kam. Ich wurde nämlich auch mit Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs, also da wurden Vorstufen festgestellt und die sollte bis Ende März operiert werden. Und bin da tatsächlich auch zu einem Vorgespräch ins Krankenhaus gegangen und da war ich schon schwanger, wusste das aber noch nicht. Und ich hatte so ein komisches Gefühl in meinem Bauch und ich war so emotional bei dem Gespräch, als die Ärztin mir mitteilte, also wie viel vom Gewebe weggeschnitten werden muss und dass das auch eine Gefahr ist für jede weitere Schwangerschaft, um das Kind auch aufrechtzuerhalten durch die ganze Schwangerschaft, weil sich dadurch einfach der Gebärmutterhals verkürzt. Und ich konnte die Unterlagen einfach nicht unterschreiben. Das war so komisch für mich, weil wir hatten mit meinem Mann zu Hause schon gesagt, wir gehen und machen das jetzt. Es ist für meine Gesundheit, es ist wichtig. Wir haben viele gesunde Kinder. Aber irgendwas innerlich in mir hat es mir nicht erlaubt, diese Unterlagen zu unterschreiben. Das war wieder so eine Situation. Und da macht es mir wieder ganz klar, dass der Heilige Geist einfach, wenn man den darum betet, einfach ständig mit einem ist und uns auch diese Eingebungen gibt. Und ich habe da einfach so emotional reagiert, weil ich konnte dieser Operation nicht zustimmen, weil ich da jetzt bereits schwanger war mit einem erneuten Baby. Und ja, nennt man es Mutterinstinkt oder nennt man das die Führung des Heiligen Geistes? Ich weiß es nicht, aber ich gehe immer diesen Gefühlen immer nach. Ich würde nicht sagen, dass es immer so ein richtiges Bauchgefühl ist, aber es ist immer dieses Gewissen, würde ich sagen. Ne? Also wir Menschen haben ja ein Gewissen und entweder fühlen wir uns gut, wenn wir etwas entscheiden, oder wir fühlen uns dann irgendwie, ist da eine Frage offen bei dieser Entscheidung. Da müssen wir irgendwas zu Ende geklärt haben. Und wenn bei mir irgendwas schon als Fragezeichen offen steht, da weiß ich, ich muss das erstmal mit Gott besprechen, ne? Und ich denke, das war auch damals so gewesen, ja.
Also immer im Gespräch mit Gott bleiben, sagt Sandra Jaska, die unser Gast ist hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und darüber spricht das Wunder auch heute noch geschehen. Sie haben gesagt, Frau Jaska, Sie sprechen immer wieder mit Gott und fragen ihn, wie das ist. Sie sind im Austausch. In Ihrem Zeugnis vorhin haben wir gehört, dass Maria dabei eine ganz große Rolle spielt, dass Sie mit ihr sprechen wie mit einer Freundin. Und nach einer Musik möchte ich gerne noch mit Ihnen weiter auf dieses Thema eingehen. Sandra Jaska hat in ihrem Leben ein ganz großes Wunder erfahren, ein Kind, das mehrere Ärzte für gesichert tot erklärt hatten, weswegen sie sich in der Schwangerschaft einer Ausschabung unterziehen sollte, hat dann bei der letzten Untersuchung plötzlich doch gelebt. Dieses Wunder hat ihr ganzes Leben geprägt, nicht nur, weil ihr Töchterchen Natalia Maria auf die Welt gekommen ist, sondern auch, weil diese Geschichte sie ganz eng mit Gott verbunden hat, auch mit einem großen Vertrauen in Gott. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über diese Geschichte, die so ganz viel mit dem Thema der Kar- und Ostertage zu tun hat, mit Tod und Auferstehung. Sandra Jaska hat auch gesagt in ihrem Lebenszeugnis, dass Maria eine ganz, ganz wichtige Rolle bei ihr spielt, also Maria, die Mutter Jesu. Und Frau Jaska, Sie haben gesagt, dass Sie mit Maria sprechen wirklich nicht nur, indem Sie Rosenkranz beten oder Gebete sprechen zu Maria, ihre Festtage besonders ehren, sondern indem Sie wirklich mit ihr sprechen wie mit einer Freundin. Wer ist also diese Freundin? Was ist die für Sie? Was bringt die Ihnen bei?
Ja, also Maria ist vor allen Dingen ja die Mutter Jesu. Sie ist ja die Auserwählte, die natürlich der Gott ja schon von Anfang an bestimmt hat, dass sie natürlich den Jesus auch unter ihrem Herzen trägt. Und ich habe sehr oft diese Eingebung gehabt, dass es immer eine Person gibt, die neben uns steht, die uns immer sehr nah ist, die uns immer sehr gut kennt, die sehr viel über uns erzählen kann. Und als ich dann Jesus näher kommen wollte, hatte ich gedacht, ja, wer steht denn näher als Maria neben Jesus? Sie hat ihn doch in ihrem Leib getragen. Sie hat doch gespürt, wie er in ihrem Schoß hüpfte, und sie war die Erste, die sein Angesicht gesehen hat. Sie weiß alles von ihm, also auch die ersten Jahre. Sie weiß wahrscheinlich ganz genau, was er gerne isst und was er gerne gespielt hat. Er war ja auch ein ganz normaler Junge, und da habe ich gesagt, diese Bindung möchte ich irgendwie auch. Ich weiß, ich werde diese Bindung niemals haben, aber ich denke, Maria, zeig mir das mal. Zeig mir das mal, deine Liebe zu Jesus. Wie hast du Jesus gedient? Wie nah warst du mit ihm? zeig mir aber auch wiederum auch diese schweren Sachen für dich, zum Beispiel die Kreuzigung oder als du unter dem Kreuz standest oder als du den Kreuzweg mitgegangen bist. Auch in meinem Leben gibt es ja sehr viele Momente, wo ich einfach natürlich auch zweifle. Ja, das sind Momente, die sind ganz natürlich in jedem Leben, auch von Christen, wo man einfach mehr den Gott spürt und dann spürt man den wieder ein bisschen weniger. Aber Maria hatte von Anfang an auch Fragen und als der Engel ihr erschienen ist, hat sie natürlich auch gefragt, ja, wie soll das denn geschehen, wenn ich meinen Ehemann nicht kenne? Sie hatte konkrete Fragen und dann habe ich gesagt, okay, wenn Maria diese Fragen hat, dann darf ich diese Fragen ja auch stellen und sie lehrt mich diese Beziehung zu Gott. Wenn ich dann diese Situationen aus der Bibel lese, dann denke ich mir, das darf ich doch auch. Ich darf doch auch so nah sein, weil er ist doch Mensch geworden, damit wir doch mit ihm auch so nah sind. Und sie ist für mich das beste Vorbild. Sie ist für mich die mich führt, die mich an die Hand nimmt, die mir jeden Tag mit meinen alltäglichen Sachen hilft. Vor allen Dingen ist sie mir so nah, weil ich selber Mutter bin, weil ich auch selber Kinder habe. Und ich denke, du hast doch genau dasselbe Gefühl wie ich. Du kennst diese Ängste, du kennst doch diese ganzen Fragen, die dahinter kommen. Wie schaffe ich das denn und wie mache ich das denn jetzt? Und sie war auch schließlich die total überfüllt war vom Heiligen Geist und die auch sich komplett nie aus dem Weg bringen lassen hat. Sie hat ja immer den Willen Gottes getan und da gibt es für mich keine andere Person, die jetzt prioritätsmäßig höher stehen würde wie die Maria gerade auf diesem Weg zu Gott. Also sie ist für mich definitiv nicht nur Vorbild, sie ist nicht nur Mutter für mich, sie ist nicht nur eine Freundin für mich, aber sie ist auch eine Vertraute, so eine Seelenverwandte, würde ich schon fast sagen. Und Jesus hat uns ja natürlich auch unterm Kreuz seine Mutter geschenkt. Er hat ja gesagt, siehe deine Mutter. Er hat das ja nicht nur zum heiligen Johannes gesagt, er hat es an die ganze Menschheit gesagt. Und wie kann ich denn Maria nicht annehmen, wenn Jesus selbst sie doch annehmen wollte? Es war doch sein Plan. Er war doch erst in ihrem Schoß versteckt. Und wenn er sie doch so sehr geliebt hat, dann muss ich doch als Jünger Jesu doch genauso die Maria lieben. Dann ist es doch für mich vorgegeben. Jesus hat doch quasi, er hat quasi dieses Vorbild hat er gemacht, wie wir Maria ehren sollten. Und natürlich werden wir wahrscheinlich eher in unserem ganzen Leben niemals diese Ehre wiedergeben, die sie auch wert ist. Aber ich versuche es. Und es ist für mich leichter, die Maria zur Seite zu rufen, wenn ich Schwierigkeiten habe. Es hat mal, glaube ich, ein Priester oder ein Heiliger gesagt, es kann es nicht sein, dass man Maria sucht, ohne Jesus zu finden. Und man kann auch nie Jesus finden, ohne dass man Maria gefunden hat. Und da glaube ich auch ganz fest dran. Die gehen beide immer Hand in Hand. Also das ist für mich definitiv, da darf man sich gar nicht drüber streiten. Also Mutter und Sohn gehören zusammen und Mutter kennt das Herz des Sohnes. Sie weiß, wo sie den am Herz packen kann. Sie kennt seine weiche Stelle. Und wenn wir sie fragen, zeigt sie uns auch diese weiche Stelle. Und wir dürfen auch daran teilhaben. Wir dürfen sagen, ja, jetzt packe ich mal Jesus ans Herz. Und das finde ich ganz toll an Maria.
Man hört Ihre innige Verbundenheit mit Maria durch, Frau Jaska. Jetzt in den kommenden Tagen, Sie haben es schon eben ein paar Mal angesprochen, Maria steht auch unter dem Kreuz. Sie geht, Jesus begegnet ihr auf seinem Kreuzweg. Was lehrt uns Maria über den Umgang mit Kreuz und Leid?
Maria lehrt uns auf jeden Fall, dass wir nicht weglaufen sollen. Wir sollen auf jeden Fall beistehen. Es ist sehr wichtig. Ich hatte das Thema gestern auch mit den Kindern in der Kirche gehabt, denn ich führe bei uns in der polnischen Gemeinde. Ich bin sowohl in der deutschen wie auch in der polnischen Gemeinde tätig. Und da erkläre ich den Kindern auch immer das Wort Gottes. Und dann ging es sich natürlich auch um Krankheit und Sterbefall und so weiter und so fort. Und das, was uns Maria lehrt, ist diesen Beistand. Sie ist ja da, sie ist die ganze Zeit da. Und man sieht auch in diesem Kreuzweg, dass Jesus, obwohl er Maria so sehr geliebt hat, er hätte sie wahrscheinlich irgendwie davor schützen, verschonen können, dass sie vielleicht diese ganz schlimmen Situationen nicht miterlebt. Aber sie wollte das. Ich bin mir ganz sicher, dass sie das wollte. Sie wollte ihm beistehen und sie wollte nicht davor weglaufen. Und es ist in unserem Leben sehr oft so, dass gewisse Situationen uns so bedrücken oder uns so beängstigen, dass wir am liebsten einfach sagen würden, wir schauen da nicht hin. Ne? Es ist besser, dass wir diese Einstellung haben, man ist da neutral. Aber das ist nicht die Einstellung des Christensein. Also ich denke, so wie Maria das getan hat, also dass sie wirklich bei dem ganzen Leiden Jesu dabei war, dass sie unter dem Kreuz stand, sie hatte den Sohn gekreuzigt in ihre Hände abgelegt bekommen, das Leib, was wahrscheinlich in mehrere ganz schlimme Wunden, die offen standen, er war zerrissen, würde ich schon sagen. Und sie ist dann nicht weggelaufen. Das waren bestimmt so Bilder für sie. Die waren bestimmt sehr lange noch in ihrem Herzen, in ihrem Kopf. Und die Bibel sagt uns ja, Maria hat das alles in ihrem Herzen aufbewahrt. Und genau so ist sie auch. Sie da, wo Maria ist, ist keine Panik. Da ist auch nicht dieses Unvertrauen. Sie bleibt die ganze Zeit treu. Und das finde ich so schön an ihr, dass sie das kann. Sie bleibt die ganze Zeit dem ganzen Gottesplan treu. Sie hat da am Kreuz nicht gesagt, du bist wahrhaftig nicht hier und ich zweifle an all dem, was ich vorher geglaubt habe, ich bin jetzt hier raus. Das macht sie nicht. Sie bleibt bis Ende da und bewahrt diese Ruhe. Und diese Ruhe ist einfach so unheimlich, dass man davon einfach nur lernen möchte. Man möchte diese Ruhe einfach haben in dieser Welt, in der wir leben. Die Nachrichten, die uns einfach so überrumpeln jeden Tag, die bringen sehr viel Unruhe aus, von außen. Und wir brauchen diese innere Ruhe. Und Maria ist genau diese richtige Person, die uns diese Ruhe zeigt. Die zeigt Vertraue auf Gott. Auch wenn es hart auf hart kommt, wenn es schwer kommt. Du musst auf seinen Plan vertrauen. Und ich denke, dass Maria uns da ein wirklich sehr großes Vorbild ist. Und also ich bewundere sie sehr, sehr dafür. Und ich weiß, dass in meinen Situationen, die mich vielleicht schon längst irgendwie ganz von der Bahn abgebracht hätten, immer wenn ich zu der Maria gerufen habe und gesagt habe, hilf mir bei, nimm mich an der Hand, zeig mir vielleicht deine Sichtweise der Situation oder lass mich da vielleicht im Herzen auch für einen gewissen Menschen, mit dem es vielleicht gerade mal schwer fällt, eine Beziehung aufzubauen, schenk mir Liebe, dass ich diese Menschen lieben kann. Und das hat bis jetzt immer super funktioniert. Also ich kann da wirklich nur Gutes von sprechen. Also Maria hat mir das immer, hat mir immer geholfen, auch in ganz schlimmen Situationen. Und also diese innere Ruhe, also da ist sie wirklich das größte Vorbild, würde ich sagen, ja.
Ja, gerade in den unruhigen Zeiten, die Ruhe, die aus dem ganz Gottvertrauen kommt. Frau Czaska, wir stehen jetzt vor den Feiertagen, Kar- und Ostertage. Die Karwoche hat begonnen und es stehen die hohen Feiertage vor der Tür. Wie werden Sie die mit Ihrer Familie feiern?
Ja, also dieses Jahr haben wir wirklich eine sehr fröhliche, wenn ich das so sagen darf, Karwoche. Denn meine Mutter, die hat ausgerechnet am Gründonnerstag Geburtstag und wir werden uns mit der ganzen Familie hier versammeln und natürlich in aller Ruhe, in aller Stille ein bisschen zusammen beim Tee trinken sitzen und das wird auf jeden Fall, der Karl-Donnerstag wird eine Zeit sein des Treffens, des Miteinanderseins und wir werden danach auch uns in die Kirche nach Sisterseel begeben und werden auch die die Wache dort halten und werden da auch Gebete sprechen und auch beim also werden dann auch durch den grünen Donnerstag auch da Jesus mit begleiten und der Karfreitag ist für uns immer so ein Tag, da ist bei uns immer pure Stille im Haus. Da wird auch kein Fernseher angemacht, da wird auch kein Handy angemacht. Wir sind da den ganzen Tag zusammen, also wir aufenthalten uns immer zu Hause und sind dann abends, schauen wir immer Passion Christi. Und nachdem wir Passion Christi geschaut haben, machen wir auch immer gemeinsam Ostereier. Wir bemalen die bunt mit den Kindern oder kratzen die Eier. Bei uns ist ja so eine polnische Tradition, dass man die braunen Eier nochmal mit der Zwiebelschale färbt. Und dann hat man ja so gewisse kleine Werkzeuge und damit kratzt man so wunderschöne Muster in die Eier. Und diese werden dann natürlich dann an dem Samstag um Mittagszeit gesegnet vom Pastor. Und diese gesegnete Eier, die essen wir natürlich dann auch an dem Ostersonntag, also bei der Auferstehung von Jesus Christus. Genau.
Also Sie haben ein paar polnische Bräuche mitgebracht nach Deutschland. Frau Jaska, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie uns hier in der Karwoche, am Anfang der Karwoche von Ihrer Geschichte erzählt haben mit Ihrer Tochter Natalia. Vielen herzlichen Dank. Totenerweckung gibt es auch heute noch. Wie Gott uns unser Kind zurückschenkte, ist der Titel, den Sandra Jaska über ihrem Lebenszeugnis stehen hat, über die Geschichte mit ihrer Tochter. Vielen Dank dafür.
Und ja, danke Ihnen, dass ich da sein durfte. Dankeschön für die Einladung.
Dieses Zeugnis an Gottvertrauen, das Sie uns mitgegeben haben, das, denke ich, hat viele von uns berührt, ihr großes Vertrauen in Gott, auch dann, wenn wie jetzt auch noch immer ganz vieles nicht geklärt ist. Wir wünschen Ihnen für Sie und Ihre Familie wirklich ganz, ganz viel Segen.
Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen und allen Zuhörern auch. Vielen Dank, Dankeschön, Gottes Segen.
Dankeschön fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihnen auch einen gesegneten Tag. Noch ein kurzer Hinweis auf unseren Podcast. Sie können gerne diese Sendung nachhören oder auch weiterempfehlen. Wir werden sie dann in Kürze in die Sendung unter die Rubrik Lebenslinien stellen im Podcast in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org. Begleiten Sie uns gerne auch weiterhin durch diese Kartage. Wir werden morgen in der Lebenshilfe mit dem Therapeuten Klaus Stegfellner auf das Kreuz schauen und schauen, was der Blick auf das Kreuz für uns bedeutet. Aber auch weiter geht es in dieser Karwoche dann immer wieder mit Themen im gesamten Programm, die Sie mitnehmen durch diese heiligen Tage. Empfehlen Sie Radio Horeb gerne auch weiter. Wir sind immer dankbar dafür, wenn Sie unsere Botschafter sind, auch in Ihrer Umgebung. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Gabi Fröhlich.